Dies ist der CyberWise Podcast.
Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse.
Hallo Fatmir, willkommen im CyberWise Podcast.
Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. In einem Satz, Fatmir, wer bist du und warum sollten OT-Verantwortliche dir zuhören?
Ich bin Fatmir Sinani und habe seit 30 Jahren allerhand Sachen gesehen. Die letzten Jahre sehr, sehr viele Werke besichtigt tatsächlich auch und dort das ein oder andere wiedergefunden, was gut war, aber auch was nicht so gut war.
Okay.
Aus Cybersecurity-Perspektive.
Das ist spannend. Und OT ist für viele immer noch ein fremder Begriff. IT kennen wir ja schon sehr gut, auch jetzt Laien in dem Bereich. Aber was ist OT? Wie grenzt man das von der IT ab?
OT steht für Operational Technology und beinhaltet computergestützte Produktionsprozesse. Das kann ein Laptop sein, ganz klassisch. Das kann aber auch ein spezifisches Gerät sein, sogenannte PLCs oder auch andere Geräte, die wir exklusiv nur in der Produktion kennen oder wiederfinden, was nichts anderes ist als ein Computer mit reduziertem Funktionsumfang.
Mhm. Ja, da werden wir auch verschiedene Betriebssysteme finden in der OT, während das ja dann im IT-Bereich dann sehr stark Windows dominiert ist und vielleicht noch Linux. Aber im OT-Bereich gibt es da ja noch viel, viel mehr. Was sieht man denn da so alles?
Wenn man sich jetzt mal auf den deutschen Bereich fokussiert, würde ich jetzt behaupten, ist sehr, sehr viel Siemens wiederzufinden. Also PLCs von Siemens, die S5, S7. Dann gibt es im amerikanischen Bereich gibt es sehr, sehr viel Rockwell-Geräte. Man muss sich das so vorstellen, für die, die jetzt nicht aus dem OT-Umfeld kommen, das sind Computer mit einem begrenzten Funktionsumfang, der explizit für diese Produktionslinie oder für diese Produktionslinien die nötigen Funktionen zur Verfügung stellt, dass eine automatisierte Produktion funktioniert.
Und bei den Betriebssystemen, da wird es ja auch Windows geben, aber wahrscheinlich nicht immer Windows 11 oder Windows 10, sondern wie weit geht das denn so zurück?
Ja, ich hatte das Glück, die letzten 2 Jahre für einen global operierenden Kunden ganz, ganz viele seiner Werke zu besichtigen. Und da sind mir an 2 Stationen auch Windows, ja, du wirst es nicht glauben, aber Windows 3.11 aufgefallen, die nicht am Netzwerk angeschlossen waren, aber sie waren da.
Mhm. Warum hat man denn da weiter diese alten Betriebssysteme und macht nicht einfach überall Windows 11 drauf?
Die Frage ist eindeutig wirtschaftlich zu beantworten. Eine Maschine, eine Anlage kann richtig viel Geld kosten. Also wir reden hier von mehreren Millionen unter Umständen. Und solche Maschinen sind natürlich auch sehr robust, halten eine Ewigkeit. Dann kommt als zusätzlicher Punkt hinzu, dass die Hersteller solcher Maschinen irgendwann mal einen Vertrag abgeschlossen haben, wo der Lieferzustand, der Auslieferungszustand festgehalten ist und dann darf man daran nichts mehr ändern. Andernfalls wird dann die Verantwortung nicht mehr getragen von dem Hersteller, das passiert immer noch recht häufig, sondern geht dann halt über an den neuen Eigentümer und der muss dann Probleme selber lösen, wird dann nicht mehr unterstützt.
Und wir sehen seit einigen Jahren verstärkte Angriffe auf die OT. Warum ist das so, dass die Angriffe jetzt stärker auf die OT erfolgen?
Die Angreifer haben nichts, also die denken nicht anders als vielleicht ein reguläres Unternehmen. Sie gehen auf Effizienz, das heißt mit möglichst geringem Aufwand viel Schaden zu verursachen, mit dem Zweck natürlich daraus Kapital zu schlagen. Ich sage jetzt mal Stichwort Ransomware-Attacke. Wenn es mir am meisten wehtut, bin ich eher bereit, ein bisschen Geld locker zu machen. Und wenn wir mal den Vergleich ziehen, denn nur in einem Vergleich kannst du sagen, ob etwas besser oder schlechter ist. Der Shopfloor, also die Fertigung, ist im Vergleich zu anderen Branchen da noch etwas im Rückstand. Nicht, weil die Leute, die dafür verantwortlich sind, keine Lust hatten, sondern weil einfach diese Technologie, wir haben gerade darüber gesprochen, alte Systeme, nicht patchbar etc., es nicht so einfach machen, auf den neuesten Stand zu kommen. Und das haben leider Gottes eben diese Kriminellen, die Hacker auch mitbekommen und haben gesagt, naja, ich kann ja auch einen Automotive ärgern. Und wenn der jetzt mal seine Autos nicht rechtzeitig fertigen kann, kostet ihn das viel mehr, als wenn er mir ein paar Prozent dieses Ausfalls in Bitcoin auszahlt.
Also die Komplexität ist höher in der OT-Umgebung. Ich habe einen größeren Zoo an Geräten, an Betriebssystemen, an einfach Assets im OT-Bereich, den ich schützen muss. Und durch steigende Komplexität habe ich natürlich auch immer ein größeres Risiko und eine größere Angriffsoberfläche.
Wenn in der IT der Server steht, dann kriege ich im Notfall keine E-Mails für eine gewisse Zeit. Wenn ich in der OT eine Anlage nicht benutzen kann, dann ist mein Auto nicht fertig oder dann ist ein medizinisches Produkt nicht fertig oder ich kann meine Tabletten nicht in die Blisterpackungen stecken. Da gibt es viele Beispiele, wo es wirklich sehr kritisch ist. Das Manufacturing, wie wir im Neudeutschen sagen, hat halt einen anderen Fokus, nämlich die Verfügbarkeit der Anlagen. Da wird getaktet, da geht es ganz schnell zur Sache. Ja, ich sag mal, den Begriff Just in Time, den kennen wir vielleicht noch aus der Schulzeit. Der ist nicht nur technisch verankert mit der Fertigung, sondern auch natürlich vertraglich. Wenn der Zulieferer mir etwas liefert und ich habe keine Lagerfläche, dann muss ich diese Produkte ja schnellstmöglich weiterverarbeiten. Und wenn ich aber eine Produktion habe, die steht, dann kann ich das nicht. Dann muss ich nötigenfalls dem Zulieferer sagen, liefer nichts. Dann sagt der aber, das war aber vereinbart. Ja. Also das ist eine Riesenkette, die ist sehr, sehr kritisch und deshalb ist die Verfügbarkeit in der OT unheimlich
wichtig. Ja, in der IT würde ich wahrscheinlich die Vertraulichkeit immer höher setzen als die Verfügbarkeit und in der OT ist wahrscheinlich die Verfügbarkeit wichtiger als die Vertraulichkeit. Natürlich nicht unwichtig, aber als erstes geht es darum, dass die Maschinen weiterlaufen.
Wir reden von Smart Manufacturing und Smart bedeutet ja auch, basierend vielleicht auf Informationen, bestimmte Prozesse anders zu gestalten oder flexibler zu gestalten. Und dann werden Daten immer wichtiger. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir in Zukunft zu der Verfügbarkeit dann halt eben auch andere Aspekte haben, die an Wichtigkeit zunehmen.
Ja, das ist ja ein Trend, dass im Shopfloor mehr Sensoren sind, dass ich diesen Fertigungsprozess messen kann. Und das sind ja dann Informationen, die so ein Unternehmen natürlich auch schützen möchte. Die haben jetzt nicht direkt mit der Verfügbarkeit zu tun, aber vielleicht mit der Messung der Produktion, mit Voraussagen darüber, wann etwas fertig ist. Und das sind natürlich Daten, die möchte ich ja auch nicht meinem Konkurrenten geben.
Das zum einen. Aber dieses Typische, was wir alle kennen, Coca-Cola mit der Formel, ja, die unheimlich wichtig ist, das sollte die Konkurrenz nicht mitbekommen. Es geht ja nicht immer nur um die Geheimformel, die man besitzt. In der Produktion vielleicht eher selten, aber nicht auszuschließen. Es gibt ja auch die Daten, die dann ja, abgezogen werden, die entsprechende Kunden da haben. Ja. Das möchte man natürlich dann auch möglichst vermeiden, dass man sein eigenes Unternehmen im Darknet wiederfindet mit einer Gigabyte großen Liste an Informationen, die man nicht abgeben wollte.
Ja, ich habe ja auch Steuerungen für Maschinen, für CNC-Maschinen, vielleicht Geheimnisse aus meiner Fertigung, die dann in der OT liegen, die ich ja auch nicht mit meiner Konkurrenz teilen möchte.
Genau, richtig. Ja. Also ich sag mal, im Automotive, ich habe immer auch viele Sachen neu gelernt übrigens, als ich diese Werke besichtigt habe. Sehr, sehr spannend. Da gibt es elektrisch oder beziehungsweise elektronisch vernetzte Schraubenschlüssel, die das entsprechende Drehmoment automatisch einstellen. Ja, wenn das jemand manipuliert, dann baue ich ein Auto mit den falschen Drehmomenten. Ja, kann unter Umständen später zu einem Safety-Issue werden, wie wir manchmal sagen. Das sind zum Beispiel auch Informationen, die zum einen natürlich nicht in die Hände der Konkurrenz sollten. Wie baue ich überhaupt mein Auto? Dazu gehört ja eine solche Information. Aber das Ganze ist ja auch wichtig für mein Produkt, was ich ausliefere. Ist mein Produkt stabil? Und wenn ich da manipulierte Informationen habe und ich sehe, in meinen Kontrollsystemen, in meinem Monitoring des Produktionsprozesses, dass alles in Ordnung ist, dass alles grün ist, in Wirklichkeit ich aber mit falschen Werten arbeite, das kann heikel werden.
Also so eine Produktion sabotieren, dafür sorgen, dass es vielleicht einen größeren Ausschuss gibt. Das sind ja auch OT-Angriffe, die wir gesehen haben, dass Anlagen sabotiert werden. Da gab es ja diesen Fall, wo eine iranische Atomanlage angegriffen wurde, um da eben mehr Ausschuss zu produzieren. Das ist auch so ein denkbarer Fall, dass ich eben die Produktion nicht ganz lahmlege, aber dass ich dafür sorge, dass sie eben nicht erfolgreich ist.
Ja, das ist richtig. Stuxnet war das damals. Und ja, also ein sehr, sehr, man darf jetzt gar nicht davon schwärmen, aber ein sehr, sehr hochwertiger Angriff, wenn man das so will. Ich möchte mal ein Beispiel nehmen, also so eine Ransomware-Attacke. Die ist ja relativ schnell ersichtlich. Zack, ist mein Computer blockiert und ich kann nichts mehr machen. Ja? Aber wir haben natürlich auch zwischen Infekt und Ausbruch gibt es ja auch im OT-Bereich ähnliche Zeiträume. Das sind so Angriffe, die sind immer noch die Mehrheit, das ist klassisch. Ich lege etwas lahm. Und wenn ich etwas lahm lege, dann ist es gar nicht, dann bleibt es gar nicht aus, als dass das Opfer es mitbekommt. Und in dem Moment greifen irgendwelche Leute dann zu den Telefonen und dann wird verhandelt. Ja? Was kostet mich denn der Spaß, dass ihr mich wieder in Ruhe lasst? Aber die Angriffe, die werden sicherlich zunehmen, die ich gar nicht bemerke. Es ist noch böswilliger, wenn man so möchte, ja, weil irgendwo fehlt vielleicht da auch ein bisschen der Indikator, was will ich eigentlich mit diesem Angriff erreichen? Ich blockiere die Produktion nicht, dementsprechend fängt das Opfer auch nicht an, mit mir zu verhandeln und mich für die Freigabe der Daten wieder irgendwie zu entschädigen, sondern ich störe so im Untergrund die Produktion lediglich zum Zweck, dass das Ergebnis, also dieses Produkt bei dem Kunden falsch ist, beziehungsweise ein Risiko beinhaltet. Das wird in Zukunft zunehmend. Es hat nicht den finanziellen Aspekt im Vordergrund, sondern es geht da lediglich um Strategien, um andere zu schaden. Ich kann mir vorstellen, das wird state-driven häufig gemacht werden in Zukunft, aber nicht von Kriminellen, die Geld dafür haben.
State-driven momentan noch. Müssen wir vielleicht kurz erklären. Also wenn wir so die Angreifer sortieren, dann haben wir diese typischen Ransomware-Banden, die machen das für Erpressung. State-driven wäre dann ein anderer Staat, der jetzt zum Beispiel kritische Infrastrukturen stören möchte, der eine Stromversorgung lahmlegen möchte oder eine Wasserversorgung lahmlegen möchte. Und der möchte natürlich nicht vorher erkannt werden, sondern der möchte vielleicht etwas einschleusen, was er dann am Tag X vielleicht in Kraft setzen kann, sodass er das dann nutzen kann, um jemandem Schaden zuzufügen und im Kritisrahmen eben insbesondere der Bevölkerung da Schaden zuzufügen.
Sehr, sehr genau. Deshalb machen die Staatsakteure das ja auch nicht selbst. Das fällt ja zu schnell auf, sondern die geben das wiederum an solche kriminellen Organisationen, finanziert die vielleicht auch mit. Deshalb kommen wir da wieder auf den Aspekt des finanziellen Interesses, dass ein Hacker sagt, es ist mir doch wurscht, ob ich jetzt das Geld von meinem Opfer kriege oder ob mich jetzt irgendeine Regierung bezahlt. Ich mache es einfach. Und dann hat das Ergebnis natürlich eben diese Auswirkung, von der ich gerade erzähle.
Was sind denn aktuell die häufigsten Angriffe, die du siehst?
Die häufigsten Angriffe sind nach wie vor Ransomware-Attacken. Hauptsächlich kommen diese Angriffe durch Phishing zustande. Und allerdings mittlerweile auch mit der Infektion vor Ort. Das heißt also, wir haben ja auch Geräte, die sogenannten Air-Gap-Geräte, ja, also Geräte, die nicht am Netz hängen, aber dennoch für die Produktion benötigt werden. Und solche Geräte, erstaunlicherweise, sind auch regelmäßig Opfer von irgendwelchen Attacken. Da fragt man sich, wie geht das? Ja, natürlich, weil auch dort Wartungsfenster sind. Da gibt es Maintenance-Mitarbeiter, die durch die Hallen laufen und mit USB-Sticks eben solche Geräte verändern, anpassen, patchen und dann aber nicht aufpassen, mit welchem USB-Stick ist das gemacht. Oder halt eben klassische Problematik, jeder darf irgendwo einen USB-Stick reinstecken. Ne? Weiß nicht, ob, also wir haben auch einen Use Case, wo wir einfach so ein USB-Kabel haben, wo wir ein Handy laden können.
Mhm.
Und in diesem USB-Kabel befindet sich aber ein Chip und da ist halt ein kleiner Computer drin. Und das sieht einfach nur wie ein Kabel aus und da kannst du etwas reinstecken und dann wird es infiziert und manipuliert. Und häufig sehen wir, das ist ganz neu, das mit diesen elektrischen Zigaretten. Das Vaping hat ja sehr, sehr stark zugenommen und diese Geräte brauchen ja Akku. Und wir sehen häufig auch im Shopfloor, dass Mitarbeiter ihre Vapes da aufladen.
Mhm.
An den Maschinen, an so einem HMI, an so einem Human Machine Interface, also an einem Computer, der den Prozess der Fertigung auf dem Bildschirm anzeigt. Ja, und gelegentlich geht das ja auch, dass man die auch steuert darüber. An solchen USB-Sticks werden solche Geräte aufgeladen.
Mhm. Und die könnten manipuliert sein und dann vielleicht einen Schadcode enthalten, der dann da eingeschleust wird.
Entweder das, aber wenn ich jetzt so eine Elektro-Zigarette, wenn ich die aufladen will, dann habe ich auch ein USB-Kabel gekauft. Und die kosten ja, wir wissen ja, so ein USB-C-Kabel kostet 15, 20 Euro. Deshalb ist es immer sehr charmant, einen am Parkplatz zu finden und den mitzunehmen. Ja.
Ja.
Du lachst, ich auch mittlerweile. Ja, wir machen übrigens auch Spiele, also ernst gemeinte Spiele, wenn wir zu solchen Kunden fahren, dann wir planen das natürlich im Voraus und verteilen solche Sachen an strategisch interessanten Punkten und haben eine Software im Hintergrund und immer wenn jemand einen solchen USB-Stick gefunden hat und den trotz der Awareness-Kampagnen, die wir ja auch nun durchaus hin und wieder machen, kriegen wir das mit.
Mhm.
Von welchem Computer halt ein solcher USB-Stick trotzdem benutzt wurde.
Mhm.
Das ist manchmal erstaunlich, aber es nimmt ab.
Ja, es nimmt. Du sagtest jetzt, Phishing ist das häufigste Einfallstor und der Angriff, der dann erfolgt, ist das wie in der IT auch Ransomware oder sind das andere Angriffe, die dann da effektiv werden?
Ja, es ist tatsächlich Ransomware, weil wir in der OT ja nicht ausschließlich PLCs ausgestattet sind. In einer Fabrik gibt es ganz klassische Computer. Da gibt es Laptops, da gibt es Server, da gibt es PCs. Ich sage jetzt mal in so einem Hochregallager. Das wird auch über eine klassische Windows-Applikation gemanagt.
Mhm.
Und dementsprechend, und das wissen die Angreifer auch, dementsprechend lohnen sich klassische IT-Angriffe durchaus auch in Fabriken, weil da ein nicht unerheblicher Teil klassischer Computer mit Windows-Betriebssystem zum Beispiel ist.
Mhm. Und wenn ich mich jetzt sichern möchte und meine OT sichern möchte, was ist denn der größte Hebel, der jetzt den größten Nutzen bringt, um meine OT sicher zu machen?
Ja, ich empfehle unseren Kunden in der Regel immer, das Netzwerk sauber zu segmentieren oder zumindest damit zu beginnen, weil nicht jeder hat ein vernünftiges Netzwerk-Segmentierungskonzept in der Schublade. Ich empfehle das als erstes. Warum? Weil man keine bestimmte Software kaufen muss oder bestimmte Tools kaufen muss. Man hat ja bereits ein Netzwerk und man muss es einfach nur ein wenig redesignen. Man muss die Prioritäten oder die Wichtigkeit der einzelnen Anlagen kennen. Und basierend auf diesen Erkenntnissen kann man ein Netzwerk segmentieren, also verschiedene Zonen einrichten und die Zonen entsprechend mit ähnlich gewichtigen Komponenten oder halt eben mit anderen Logiken verteilen.
Mhm.
Und warum ist das wichtig? Du kannst mit einem guten Netzwerk-Segmentierungskonzept kannst du dir selber einen Vorteil erkaufen, indem man einen Angriff, der, ich möchte jetzt nicht sagen unweigerlich passiert, aber es ist vermessen zu behaupten, man kann sich komplett dagegen schützen. Man kann durch ein vernünftiges Netzwerksegmentierungskonzept rechtzeitig mitbekommen, dass gewisse Teile meiner Produktion gerade lahmgelegt werden, was mich dann dazu befähigt, zu reagieren. Wenn ich kein vernünftiges Netzwerk segmentiert habe, dann habe ich diese Reaktionsmöglichkeit erst viel später oder gar nicht. Und dementsprechend hat sich dann die Attacke etwas breiter oder stärker ausgebreitet. Das ist ein Vorteil, den man relativ günstig in Anführungszeichen kaufen kann. Ich möchte mich da jetzt aber auch nicht zu sehr auf den Punkt fokussieren, was etwas kostet oder was nicht, weil das hängt immer davon ab, wie die Produktionsanlagen aufgebaut sind. Aber das ist so das Erste, was ich empfehle. Und dann habe ich noch einen zweiten Punkt, der erfordert dann meistens die Inanspruchnahme spezieller Tools. Aber ganz, ganz wichtig, das kennen wir auch aus verschiedenen Frameworks, ganz wichtig ist halt eben nicht nur das Netzwerk zu unterteilen in verschiedene Zonen, sondern halt auch das Netzwerk zu kennen. Also sprich, alle Assets, die ich im Unternehmen habe, zu kennen. Und vor allen Dingen die Kommunikationswege zu kennen. Also das, was nötig ist an Kommunikation, sollte ich schon wissen. Und wenn ich das noch nicht weiß, dann sollte ich damit ganz schnell anfangen, das herauszufinden.
Mhm.
Ja. Wenn ich nämlich die Kommunikation kenne, kann ich alles, was darüber hinausgeht, unterbinden.
Mhm.
Ja. Und dafür gibt es spezielle Tools. Da gibt es spezielle Netzwerk-Monitoring-Tools, die dies noch den zusätzlichen Vorteil bringen, dass sie mir auch die Kommunikation innerhalb einer Netzwerkzone aufzeigen können. Das kann zum Beispiel eine Firewall.
Mhm.
Eine Firewall kann lediglich den Verkehr zwischen zwei Zonen erfassen, darüber informieren, also alarmieren mit AIDS, also Intrusion Detection, oder halt tatsächlich, wenn ich dann einen Schritt weitergehen will, sogar auf Unterbinden mit dem entsprechenden Protection Master.
Mhm.
Aber alles, was innerhalb einer Zone passiert, dafür brauche ich dann ein gutes Netzwerkmonitoring.
Also segmentieren, dann ganz klassisch mit Firewalls, dass ich nur die Protokolle erlaube, die da auch wirklich nötig sind, damit die Maschinen miteinander kommunizieren können. Und dann der nächste Schritt ist dann auch festzustellen, was passiert da, das Ganze zu monitoren, um eben frühzeitig zu sehen, da passiert was, was nicht in Ordnung ist. Ist da spezielle Produkte in der OT, die es in der IT vielleicht nicht gibt?
Also eins muss man natürlich sagen, es gibt eindeutig mehr Möglichkeiten in der IT. In der OT trauen sich da einige gute Player dran. Das hat einen Hintergrund. Beim Netzwerkmonitoring im Spezifischen kann man zum Beispiel sagen, es gibt Tools, da haben wir auch Beispiele, die aus der IT stammen und die in der OT eingesetzt wurden, wo halt proaktiv diese Tools das Netzwerk scannen, um festzustellen, was habe ich denn da alles in Betrieb. Und gelegentlich kommt es da zu Ausfällen in der Produktion, weil die Geräte in der Produktion eben nicht klassische IT-Geräte sind. Die sind eben mit dieser Kommunikation, sind die völlig überfordert. Ja, also wenn ich da jetzt einen Ping hinschicke, um eine Antwort zu bekommen, geht das vielleicht gerade noch, aber wenn ich etwas tiefer in die Netzwerkkommunikation einsteige und ich will etwas mehr aus diesem Gerät absaugen, dann blockiert dieses Gerät einfach und verliert entsprechend auch die Taktung der eigenen Produktion. Das heißt also, es läuft dann komplett aus dem Takt. Meine Produktion ist dann, ja, steht dann tatsächlich still. Und zwar aus dem Grund, weil ich als Cybersecurity-Verantwortlicher eigentlich etwas Gutes wollte, herausfinden, was habe ich alles für Gerät.
Mhm.
Deshalb, im OT-Umfeld gibt es ein paar sehr gute Tools, die da etwas besser und feinfühliger vorgehen und solche Geräte nicht automatisch in die Knie zwingen während der Erfassung. Ja? Das ist sogenanntes aktives Scannen. Es gibt aber Tools, die das tatsächlich in der OT auch gut beherrschen und fehlerfrei funktionieren. Viele gehen diesem Risiko komplett aus dem Weg in der OT und verwenden eher ein passives Monitoring. Passives Monitoring ist, indem ich einfach den Switch frage, kannst du mir bitte nochmal mitteilen, was gerade bei dir alles so auf deinen Netzwerkports passiert. Ja? Mhm. Dann kann ich über so spezielle Span-Ports, nennt man die, also so Mirror-Ports, kann ich den gesamten Traffic einmal spiegeln, auf einen bestimmten Port duplizieren und an diesem spezifischen Port hänge ich dann mein Netzwerk-Monitoring-Solution dran und die lauscht dann einfach mit, was da so was passiert. Mhm. Ja? Ist etwas aufwendiger von der Architektur, meistens im Brownfield. Wir nennen Brownfield, für die, die es nicht wissen, bestehende Infrastrukturen, wo ich na, unter Umständen halt, wie sagen, ja, historisch bedingt Netzwerksegmente hintereinander zum Teil auch habe und dann habe ich daher das Problem, dass ich das nicht so einfach machen kann. Im Greenfield, wenn ich also von der Pike auf alles neu planen kann, kann ich das natürlich richtig berücksichtigen.
Und Patchen ist ja auch eine besondere Herausforderung in der OT. Während im IT-Bereich ich dann eben meine Betriebssysteme update und die aktuellen Sicherheitspatches installiere, das ist im OT-Bereich ja nicht so einfach.
Ja, zumindest dann nicht, wenn die Geräte, die ich patchen will, überhaupt keine Patches mehr anbieten. Ja? Oder das, was wir vorhin ja auch schon besprochen haben, der Hersteller der Anlage diesen Gesamtkomplex der Anlage nicht verändern will. Mhm. Diese zwei Problematiken hat man. Also entweder ich habe keinen Patch oder der Hersteller verbietet es mir oder verbietet es nicht, aber er lässt es eben nicht zu, die Anlage zu verändern. Mhm. Und dann muss ich mir was anderes überlegen. Mhm.
Und ich habe ja auch seltener im OT-Bereich irgendwelche Redundanzen, dass ich sage, ich habe die Maschine zweimal oder die eine kann das von der anderen übernehmen, also kann ich da jetzt mal den Patch testen, ob das funktioniert. Während in der IT ich ja vieles redundant aufbaue, so mit Testsystemen und mit Produktionssystemen, habe ich in der OT ja in der Regel nur Produktionssysteme.
Es gibt auch in der OT tatsächlich schon ein paar Mal gesehen, auch Produktionsanlagen, die doppelt vorkommen. Die werden dann mit einem, ich sage jetzt mal 60-70% werden die gefahren. Und wenn eine ausfällt, dann kann man die andere temporär höher fahren. Mhm. Ja, natürlich nicht auf 120% oder 140%, aber man kann zumindest ein bisschen den Ausfall der Maschine 1 abfangen. Aber tatsächlich hast du recht, in der OT sieht man sehr, sehr häufig, dass Geräte redundant, aber im Sinne von, also so ein Cold Standby, ja. Das heißt, ich habe einfach noch ein zweites Gerät fertig konfiguriert im Regal liegen und habe ich einen Ausfall eines PLCs, ja, dann gehe ich hin, hole aus dem Regal ein anderes, schließe es an, lade die Konfiguration drauf und dann fährt das Ganze weiter. Mhm. Ja, mit einem Ausfall von, ich sag mal, einigen Stunden vielleicht. Das ist auch schon ärgerlich, aber die wissen sich dann halt auch zu helfen. Mhm. Wir reden aber da von zwei verschiedenen Welten in der OT. Wir haben natürlich auch diese klassischen IT-Komponenten in der OT, also ganz reguläre Computer. Und da muss man sagen, da dreht sich der Wind gerade auch. Also dann Business Continuity ist natürlich auch in der OT ein Thema. Ja, unsere Kunden bauen da auch da drauf und haben Redundanzen in verschiedenen Server. Virtualisierung ist gang und gäbe, mhm, selbstverständlich. Also Backup-Konzepte mit online, offline, in der Cloud, im Tresor und so weiter, das gibt es da. Mhm.
Und ich habe ja häufig Remote-Zugänge im OT-Bereich für dann Unternehmen, die mit der Wartung beauftragt sind, die dann vielleicht irgendwas an der Maschine konfigurieren. Und das ist ja so eine weitere Schwachstelle, die ich im IT-Bereich nicht so leicht habe, dass ich da irgendwelche Fremden in mein Netzwerk lasse. Im OT-Bereich muss ich das aber zulassen. Wie kann ich das denn sicher gestalten?
Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung, die Anlagenhersteller, die liefern ja auch Wartung und dafür braucht man gelegentlich eine spezifische Software, die natürlich die Kunden, die diese Maschine gekauft haben, nicht immer haben. Aber auch das ist etwas, was sich gerade so ein bisschen dreht. Wir sagen immer, Remote Access in die Produktion würden wir immer nur über so einen sogenannten Jump Host zulassen wollen. Das bedeutet, ich habe einen von mir selbst kontrollierten Computer. Ja, im OT-Umfeld habe ich auch so eine Art DMZ, ja, so eine Industrial DMZ. Da steht halt so ein Jump-Host, also so ein Computer, auf den ich die externen drauflasse. Und auf diesem, also per wie auch immer gearteten Remote Access, da gibt es ja verschiedene Lösungen. Und von diesem Computer erlaube ich dann über eine RDP-Sitzung, die ich dann darauf habe, den tatsächlichen Zugang mit einem spezifischen Protokoll zu meiner Anlage.
Mhm.
Ja, das ist das, was wir den Kunden empfehlen. Es gibt daher auch professionelle Remote Access Tools, die noch viel mehr können. Die können nämlich die Sitzung komplett aufzeichnen. Und die, diese Fähigkeit, die ermöglicht einem natürlich halt auch festzustellen, wenn es danach irgendwas gestört ist, festzustellen, was hat denn eigentlich der Experte des Dienstleisters, was hat er denn eigentlich gemacht, damit man halt natürlich wieder wiederherstellt oder zurückstellt auf den Ursprungszustand.
Mhm.
Das gibt es.
Und gibt es Mythen in der OT-Security, die dir so begegnen, wenn du mit deinen Kunden arbeitest, wo du dann feststellst, das ist gar nicht wahr oder es ist ganz veraltet?
Ja, Klassiker natürlich, Passwörter unter der Tastatur oder auf dem Monitor geklebt. Das sieht man nach wie vor recht häufig.
Mhm.
Ja. Oder das hatte ich, glaube ich, eben auch kurz angedeutet, Air-Gapped-Geräte, dass man sagt, okay, ich habe ja gar keine Verbindung zum Internet, bin ich total sicher.
Mhm.
Das hatten wir ja erklärt. Da gibt es halt verschiedene Wege, wie ein Infekt auch von innen reinkommen kann.
Mhm.
Wie gesagt, das sind so die üblichen, das sind so die hauptsächlichen Sachen, die man auffällt, die einem auffallen. Die Arbeitsweise in der OT ist ja auch etwas anders. Man hat ja eben auch mit dem Dreischichtsystem, dank der Anforderung, dass wir halt permanent produzieren müssen, hat man zum Beispiel auch einen Computer, der von drei verschiedenen Leuten benutzt wird.
Mhm.
Ja, nämlich in jeder Schicht. Und da ist es auch nicht immer praktikabel, dass dieses Gerät passwortgeschützt ist.
Mhm.
Man verlässt den Platz, muss irgendwie an der Maschine etwas machen, kommt wieder und muss die Werte ablesen, drückt zwei Tasten, dann geht man wieder weg. Wenn permanent diese Maschine sich sperren würde und der Mitarbeiter mit seinen schmutzigen, verölten Handschuhen dann die Steuerung Alt-Entfernen-Taste drückt, das ist nicht praktikabel. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Da würde ich mir persönlich aber wünschen, dass die Industrie, also die Hersteller von solchen Lösungen, da mal etwas Cooles, Intelligentes rausbringen, die halt genau diese Einsatzzwecke adressieren.
Mhm. Und wo du sagst, Drei-Schichten-System, das heißt, diese Maschinen laufen ja permanent, nicht wie die Büro-IT, wo dann vielleicht nach 18 Uhr Updates gefahren werden kann. Wenn ich jetzt so ein Drei-Schichten-System habe und ich will mein Netzwerk segmentieren oder ich will so ein Gerät, das keine Patches haben darf, nochmal isolieren, kann ich sowas im laufenden Betrieb überhaupt machen?
Ja, natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, es geht, es ist auch nicht so, dass wir überhaupt keine Wartungsfenster haben. Aber es gibt so produktionsarme Zeitfenster, die man sich dann aussucht und sagt, okay, über Weihnachten zum Beispiel fahren wir die Maschinen eh runter. Da müssen wir irgendwelche Sachen austauschen, Lager austauschen. Dann haben wir natürlich automatisch auch die Möglichkeit zu sagen, dann können wir jetzt ein paar Patches einspielen, da können wir jetzt ein bisschen segmentieren, IP-Adressen verändern und so weiter. Aber natürlich nicht so komfortabel, wie wir das aus der IT kennen.
Mhm.
Ja, das geht nicht.
Dann hoffe ich ja, dass du nicht an allen Feiertagen in Fabrikhallen stehst und dich um OT-Anlagen kümmerst, sondern dann hin und wieder auch frei hast.
Das passiert gelegentlich, dass ich frei habe.
Ja. Prima.
Nein, so schlimm ist das tatsächlich nicht. Wir beraten ja hauptsächlich. Also wir sind in der Regel selten vor Ort und führen die Patches selber durch.
Mhm.
Wir beraten. Die Kunden sind erstaunlich gut situiert, was den Umgang mit den IT-Komponenten angeht. Das mag vielleicht der ein oder andere gar nicht glauben. Aber wir haben schon auch in Fabrikhallen eine deutlich gesteigerte Expertise, wie man auch Cybersecurity lebt. Natürlich noch nicht da, wo wir sie alle haben wollen, aber es wird immer besser. Und meine Rolle ist da halt tatsächlich eher in den regulären Arbeitszeiten erstmal den Ist-Bestand aufzunehmen, eine Analyse durchzuführen. Ja, und wir machen sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig Assessments. Ja, wir finden dort Gaps, wie man so schön sagt, also nicht gute Situationen. Wir priorisieren diese Gaps und geben dann immer Handlungsempfehlungen, welche Gaps idealerweise leichter, wir sagen dazu immer diese low-hanging fruits, wie man die, was kann man schneller gut machen mit weniger Aufwand, damit fängt man immer an. Das bringt auch so ein bisschen Motivation auch in das Team des Kunden. Ja, und dann gehen wir später noch in die eingemachten Sachen.
Jetzt sind wir in knapp 40 Minuten durch das Thema gesprintet. Wahrscheinlich könnten wir 2 Stunden drüber sprechen. Aber lass uns doch hier mal einen Cut machen. Und wenn unsere Zuhörer, Zuschauer Fragen haben, dann machen wir einfach nochmal einen zweiten Podcast und suchen uns so ein paar Themen nochmal speziell raus.
Sehr gerne.
Okay, super.
Absolut, das finde ich toll. Ne?
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Können wir gerne machen. Danke nochmal für die Einladung.
Gerne. Ciao.
Bis